Tada. Game of Thrones ist unbedingt. Ja.
Gut. Hallo, hallo. Hallo, hallo.
Jetzt ist die Frage.
Ich hab noch ein bisschen was von der Apple-Garage hier.
Ich kann natürlich auch hier, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast.
Ach, bei Zoom diesen Background, ja, das kann man machen.
Du kannst hier so Hintergrundeffekte machen.
Zum Beispiel so einen animierten Stanzer wäre geil. Fliegt dann so eine Frucht und dann kommt da so ein Stanzer.
Hey!
Grüß dich!
Ja, servus!
So, nochmal schnell umschalten. So, von geschäftlich auf privat.
Wir wollten auch gerade schon unser Hintergrund basteln. Das ist leider zeitlich nicht mehr ausgegangen. Wenn, dann können wir hier so einen Standard, vielleicht so einen Strand oder sowas nehmen.
Jetzt bist du weg.
Oh, jetzt bin ich weg.
Du musst näher rankommen wahrscheinlich, damit er dich erkennt. Oder ich mache das hier weg mit dem... ich mache keinen Hintergrund. So.
Ja, siehst du, jetzt habt ihr auch eine Gefängniszelle.
Ja, genau. Ich habe schon gesagt, hat so ein bisschen was von der Apple-Garage hier.
Ja, schieß los. Wie kann ich dir helfen, Simon?
Ja, pass auf. Also, bevor wir hier durchstarten, ja. Also, wir nehmen das Meeting gerade auf. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung.
Du, kein Stress.
Hintergrund ist der, dass wir auch über die Gründung des Unternehmens einen kleinen Podcast erstellen. Und das bedeutet einfach nur, dass das gesprochene Wort, was heute und hier entsteht, in die weite Welt gesendet wird. Also nicht live gestreamt, keine Sorge. Aber wir haben auch nicht vor, nachzubearbeiten, insofern doch Sorge. aber genau, also das dient uns zur Dokumentation natürlich, aber ja, ist auch gleichzeitig so ein kleiner Test, wie sowas funktioniert und so weiter.
Okay.
Genau, und du bist in unserem heutigen, in unserer heutigen Folge quasi der Spezialist. Ich habe mir vorhin so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und habe mir gedacht, eigentlich gibt es ja bei den im Fußball so Profi oder Profi-Amateure oder wie die heißen. Oder gibt es das? Amateur, ja. Profis, Amateure, so?
Ja. Dritte Liga, sowas.
Dritte Liga, genau, ja. Und wir bedienen uns gerne von, wir bedienen uns gerne Experten, die quasi so Amateurprofis sind. Und du bist ein Amateurprofi im Bereich Maker Space.
Ich spiele ja in der dritten Liga, sagst du.
Ja, du. Ich kann es natürlich nicht abschließend beurteilen, aber du bist ja kein Maschinenbauer oder sowas, sondern du kommst ja aus dem Softwarebereich. Und insofern würde ich mal so ganz kühn behaupten, dass CNC-Fräsen kein Bestandteil deiner Ausbildung waren bei der Softwareentwicklung.
Überhaupt nicht.
Ja.
Ich habe aber festgestellt, wenn du mit echten Werkstoffen arbeitest, kann das eine wahnsinnig beruhigende Wirkung haben.
Mhm.
Und wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Ich hatte mir einen neuen Grill gekauft und habe gesagt, hey, ich hätte da ganz gerne einen Steckerlfischhalter für.
Cool.
Und alles, was es am Markt gab, hat irgendwie überhaupt nicht so meinem Anspruch genügt. Und dann habe ich mir überlegt, gut, dann baust du das Ding selber. Und da habe ich im Keller geschaut und gesagt, naja, Maschinen hast du einige da. Das Problem war, das waren alles Maschinen für die Holzbearbeitung.
Mhm.
So, und wenn du das auf den Grill legst, hat das einen bösen Nebeneffekt. Es brennt nämlich ab.
Ja. Yeah.
Also habe ich mir gedacht, wunderbar, musst du also auf den Werkstoff Metall zurückgreifen.
Mhm.
Siehe da, Metall schneiden ist ja auch kein Problem, hast da sicherlich irgendwo eine Metallsäge im Keller liegen. Und bin dann dazu gekommen, naja, Metallsäge, das macht auf die Dauer nicht Spaß. Also brauchst du eine Flex. Flex gekauft, Teile zurechtgeschnitten, schön auf Gärung. Und dann stand ich vor dem nächsten Problem und gesagt, naja, jetzt hast du die zwar auseinandergesägt, aber wie kriegst du die wieder zusammen?
Mhm.
Und dann war so die Überlegung, naja, dann könntest du dann mit Metallschrauben oder ähnlichen arbeiten, aber das ist ja nur Fusch am Bau. Mhm. Also schweißen. Ich keine Ahnung vom Schweißen gehabt, habe mich ein bisschen schlau gemacht, habe dann bei Linde einen Schweißkurs gemacht.
Geil.
Und dann gab es erstmal so die Unterschiede zwischen Mikmak-Schweißen, klassisches Kathodenschweißen, Wick-Schweißen, was es da alles gibt. Und für mich ziemlich schnell festgestellt, dieses Wick-Schweißen, das ist richtig geil. Weil du kriegst damit nahezu jedes Material geschweißt und du kannst sehr dünne Materialien schweißen und kannst es wirklich super filigran machen.
Das hört sich genau danach an, was wir brauchen könnten, aber ich will nicht unterbrechen. Ja.
So, also bin ich dann losgegangen und gesagt, super, jetzt habe ich also mein Grundgerüst, das schneide ich mir, das schweiße ich wieder zusammen. Jetzt müssten da natürlich in diese Metallbalken irgendwie Löcher rein, damit du von dem Steckerlfisch den Stab irgendwo reinstecken kannst. Also kaufst du dir so einen Bohrständer, spannst deine Bohrmaschine da ein und versuchst da irgendwelche Löcher reinzubohren. Das wird natürlich alles krumm und schief. Also brauchst du irgendeine Möglichkeit, wo du ein bisschen professioneller arbeiten kannst. Und da hat mir jemand das Makerspace empfohlen. Das Makerspace ist an der TU München in Garching eine Hobby- und Prototypenwerkstatt für Unternehmensgründer, für Maker. Und zwar auf dem allerhöchsten technischen Level, was Maschinen angeht. So, dann habe ich mir das erste Mal angeschaut, bin dahin, gab so eine Führung. Und damit du die Maschinen dort benutzen darfst, brauchst du erst eine Einführung. Jetzt konnte ich ein bisschen schweißen, durfte die Schweißgeräte aber da nicht benutzen. Also erstmal einen Schweißkurs gemacht. Ja, aber nur mit Schweißen. Du möchtest das Metall ja auch noch irgendwie nachbearbeiten. Also du möchtest es schleifen, feilen, bohren, du möchtest vielleicht fräsen. Und damit du die verschiedenen Maschinen dort verwenden kannst, haben die unterschiedliche Kurse. Also bei großen Maschinen ist es ein Kurs für eine Maschine, aber es gibt auch so Sammelkurse. Da nennt sich dann zum Beispiel Grundkurs der Metallbearbeitung. Da hast du verschiedene Bohrständermaschinen mit bei, da hast du Sandstrahler mit dabei, da hast du verschiedene Schleifgeräte mit dabei, da hast du Punktschweißgeräte mit bei. Also so ein ganzer Maschinenpark, den du dann dort einmal beigebracht bekommst und dann auch verwenden darfst. Kurzer Rede, langer Sinn. Ich bin dahin, hab gesehen, Mensch, die haben auch richtig geile Metallsägen, wo du dein Werkstück einfach nur einspannst und tippst am Computer den Winkel ein, die Schnittgeschwindigkeit, die Laufgeschwindigkeit des Sägebandes und dann hast du mal einen 45-Grad-Winkel, der ist nicht 45,2 oder 45,3. Wenn du 45,0 einstellst, dann ist der 45,0. Also nochmal hin, neues Material gekauft, auf die Maschine gelegt, Schnittgeschwindigkeiten eingestellt und du drückst nur noch auf Start. Und die Säge fährt da vollautomatisch runter, es kommt die Kühlflüssigkeit computergesteuert dazu und du hast also einen perfekten Schnitt. Dann haben sie natürlich auch zum Schweißen da alles an Zubehör, das heißt, du hast einen richtigen Schweißtisch, du hast die richtigen Klemmen und so weiter, dass deine Werkstücke beim Schweißen nicht verziehen. Also schweißt du dir das Ganze zusammen. Und dann möchtest du ja wieder diese Löcher reinbohren. Natürlich könntest du da auch irgendwelche großen Standbohrmaschinen nehmen. Aber wäre das nicht cooler, anstatt einem runden Stab für einen Steckerlfisch einen rechteckigen zu nehmen? Weil der kann sich dann nicht mehr drehen.
Ja.
Aber rechteckige Löcher zu bohren ist ein bisschen schwierig. Also brauchst du eine Fräse. So, dann habe ich erstmal mit einer manuellen Fräse gearbeitet und auf einmal kommst du auf dem Trichter. Ja, Moment mal, da werden die Abstände meiner Löcher nicht millimetergenau, was mein Anspruch schon war, sondern auf einmal bist du in der Region, dass du dort auf Hundertstel Millimeter arbeitest. Ne? Dann kannst du dein Werkstück einspannen und hast ja einmal ein Koordinatensystem notiert und sagst, okay, erste Bohrung fängt an bei 10,10, geht rüber bis 10,20. Nächste Bohrung fängt dann an bei 10,40, geht rüber bis 10,50. Ja, musst zwar noch klassisch an dem Rädchen für die Fräse drehen, aber trotzdem alles computergesteuert vom Display her.
Okay.
Und dann kam ich auf den Trichter und hab gesagt, naja, Hundertstel Millimeter ist ja cool. Aber geht es nicht noch genauer?
Wohlgemerkt für einen Steckerlfisch, Alter. Ja. Das ist Präzision gefragt, auf jeden Fall.
Das war auf jeden Fall die initiale Zündung. Und dann habe ich gesagt, naja gut, bevor ich das jetzt aus Metall großartig erstmal vorab erstelle, macht das nicht Sinn, so ein Modell aus Kunststoff erstmal zu haben, zu schauen, passt es denn wirklich? Weil du hast ja immer ein Problem, du misst etwas, du fertigst etwas, aber hast du dich vielleicht vermessen?
Ja.
Also bin ich dann hergegangen und gesagt, gut, ich bräuchte erstmal ein zweidimensionales Modell und die haben dort Lasercutter.
Okay.
Also habe ich meinen Steckerfischhalter erstmal in 2D gezeichnet, vektorbasiert am PC. Mhm. Bin an den Lasercutter gegangen.
Was hast du für eine Software genommen? Kannst du dich erinnern? Für die
2D-Zeichnung, das war FreeCAD.
Okay, warst du damit glücklich?
Ja.
Das klingt nach Freeware, also konntest du es kostenfrei nutzen.
Du kannst es kostenfrei nutzen. Du brauchst einige Intro-Videos, da findest du aber Berge auf YouTube. Mhm. Gerade wenn du mit der Materie, mit Cut-Zeichnung fremd bist, dich erstmal in dieses Dreidimensionale und so reinzudenken, war nicht ganz einfach. Mhm. Aber es ist wie jede andere Software, ne? Investierst du 4-5 Stunden und dann beherrschst du auch die. Mhm. Also ich werde niemals in der Lage sein, einen Motorblock zu zeichnen. Mhm. Aber für einen Steckerfischhalter
reicht es. Wir sind mit dem Amateur jetzt dann doch wieder festigt.
In der Steckerfischliga. Ganz weit vorne. Ne?
Okay. Ja. Aber geil. Darf ich fragen, eine 2D-Zeichnung, ja? Damit kann man ja noch nichts de facto an der Maschine machen. Oder was verstehst du unter 2D? Heißt das, dass es einfach eine 2D-Ansicht war, also so Draufsicht, Seitenansicht etc.? Oder?
Ja, es ist quasi eine Draufsicht von oben, weil ein Lasercutter ist ja nichts anderes wie ein ganz normaler Drucker, der auf Papier druckt. Der druckt nicht mit Tinte, sondern der hat verschiedene Farbcodes. Rot war, glaube ich, Schneiden, Blau war Gravieren und Schwarz Vektorzeichnung. Also, frag mich nicht mehr genau nach den Farbcodes, aber du zeichnest quasi dein Objekt in schwarz, einfache schwarze Linien, schickst diese Datei auf den Laserschneider, legst eine Holzplatte rein und der schneidet dir exakt das, was du gezeichnet hast, aus einer Holzplatte aus.
Ah, okay, also das Material ist Holz.
Lasercutter macht primär Holz, kann aber auch Leder, Kunststoff, unter gewissen Umständen auch Metall, Metall aber nicht schneiden, sondern nur gravieren.
Okay.
Ich wollte erstmal wissen, passen meine genommenen Maße wirklich mit meinem iterativen Modell, passt es?
Ja.
Also hat mir die Grundform aus Holz geschnitten, aber nicht mit einer Säge, sondern mit Laser geschnitten, weil dann kann ich wieder auf den 1000stel Millimeter genau gehen. Dann hatte ich das Modell aus Holz fertig, bin wieder nach Hause, habe es am Grill angepasst, wunderbar, die Maße haben gestimmt. Aber jetzt war es 2D und nicht 3D. Mhm. Also das Ganze in 3D gezeichnet, wieder in FreeCAD.
Okay.
Und dort gibt es eine schöne Funktion, dass du einfach sagen kannst, dieses 3D-Modell konvertiere mir in ein Gitternetzmodell. Mhm. Und das ist das klassische Modell für einen 3D-Druck.
Ist es dann ein spezielles Dateiformat?
Ja.
Oder ist dann jeder 3D-Drucker, der ein anderes Format benötigt? Oder gibt es da so einen Standard?
Ja, das ist ein generisches Modell, weil für 3D-Druck erzeugst du quasi in dem Hohlkörper kleine Polygone. Mhm. So, wenn du jetzt dir vorstellst, du zeichnest einfach nur ein Quadrat, dann wäre es ja hohl. Oder ein Würfel. Nee, Quadrat ist falsch. Du zeichnest einen Würfel.
Ja.
Dieser Würfel wäre in deiner Zeichnung ja hohl.
Ja.
Das könnte aber ein 3D-Drucker nicht drucken.
Ja, der druckt halt nichts.
Genau, dann wird das ganze Modell zusammenbrechen. Ja. Also sagst du der Software einfach nur, berechne meinen Würfel, von dem ich nur die Außenkanten gezeichnet habe, so, dass er von einem 3D-Drucker gedruckt werden kann.
Okay.
Und der füllt quasi den Leerraum mit Polygonen auf, vollautomatisch.
Mhm. Okay.
So, und diese Datei ist Standard für alle 3D-Drucker. Mhm. Jagst du nur auf den 3D-Drucker und der rennt los.
Okay, cool.
So, und im Makerspace haben sie halt nicht diese 300-Euro-Drucker, sondern das sind Maschinchen, damit kannst du bis zu einem Kubikmeter drucken.
Und dann ist natürlich wieder die spannende Frage nach dem Material. Weißt du, ob es da lediglich Kunststoff, also diese Würstel-Drucker gibt mit diesen Kunststoff Bändern, oder gibt es da auch die Möglichkeit, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas Metallisches, irgendwas Festeres zu drucken, oder wie ist, wie so grundsätzlich die Belastbarkeit von den Kunststoff 3D-Drucken? Also wir haben hier schon so ein kleines 3D-Modell, ja. Mhm. Also das haben wir auch schon einen 3D-Drucker drucken lassen, allerdings mit so einem kompletten Würstel-Drucker, und das ist flexibel und das lässt sich verdrehen und das hat keine Stabilität, das nutzt nichts, um es tatsächlich auszuprobieren an.
Also bei den 3D-Druckern hast du ja im Prinzip drei Stufen. Die ersten sind die Würsteldrucker. Mhm. Die zweiten sind die Würsteldrucker mit Sollbruchstellen. Das heißt, du kannst auch Teile drucken, die später beweglich sein soll. Bedeutet, eine Kugel in einer Schale wird gemeinsam gedruckt. Der druckt dir eine Sollbruchstelle rein und später bewegt sich die Kugel in der Schale.
Ach krass, okay.
Und die nächste Stufe ist dann Metalldruck. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob das Makerspace den Drucker schon da hat. Sie haben in einer ihrer letzten Newsletter geschrieben, dass sie überlegen, einen Metalldrucker anzuschaffen.
Cool.
So, und dann könntest du halt auch in Metall drucken.
Mhm. Naja.
So, also jedenfalls hatte ich den Spaß dann in 3D gedruckt, habe das Ganze wieder angepasst. Und dann kam die Überlegung, ja Moment mal, jetzt habe ich ein 3D-Modell. Und die haben da eine CNC-Fräse. Warum soll ich den Scheiß denn noch selber fräsen, wenn ich das komplette Computermodell dazu habe?
Aha.
So, was du dann halt noch anpassen musst, ist auf dein Computermodell die entsprechenden Werkzeugteile. Und da stehe ich momentan noch fest. Mhm. Dann kam Covid.
Ja.
Dann wurden die Kurse eingestellt und jetzt geht's langsam wieder los. Aber der nächste Schritt wäre für mich jetzt ein Kurs an der CNC-Maschine. Dass du das gesamte Modell halt aus einem Stück fertigen könntest.
Okay.
Na, das wird dann nachher so wieder eine Kosten-Nutzen-Betrachtung. Macht es Sinn, so einen Steckerfischhalter aus einem Block zu fräsen? Mhm. Oder macht es doch wirtschaftlich vielleicht mehr Sinn, das Ding aus Einzelteilen zusammenzusetzen und nur Teile zu fräsen?
Ja.
So, und wenn wir über Einzelteile sprechen, haben die noch eine andere geile Maschine dort? Ein Wasserstrahlschneider.
Ah.
Das heißt, euer Objekt könntest du hernehmen und sagst, ich weiß nicht, wie dick ist der untere Bereich bei euch gerade?
Die Schneidfläche meinst du unten? Das sind so ein Millimeter, wenn du da so durchschaust, hier so eine Seite. Die Stege sind jetzt, wir werden jetzt wahrscheinlich auf ein Kubus gehen und unten die Schneidfläche soll halt, ja, also schon 0,1 Millimeter im besten Falle haben.
Nee, also, ich meine die Höhe.
Ach, die Höhe von dem Ganzen?
Die nee, nur beim unteren Teil.
Beim unteren Teil, wie sind das? 4 Millimeter?
Ja, 4 Millimeter würde ich sagen.
Also du könntest halt rein theoretisch hergehen und nimmst ein 4 Millimeter dickes Edelstahlblech.
Ja, ich weiß, worauf du hinausfällst.
Und jagst darauf den Wasserstrahlschneider.
Ja, cool. So, wie präzise weißt du, wie präzise der dann arbeitet?
Ich meine auch auf Hundertstel Millimeter.
Okay. Und der kommt durch so Edelstahlplatten durch?
Also der schneidet dir bis zu 25 Zentimeter Stahlbeton.
Okay, krass. Ja, dann sollten wir auch mit diesen Werkstoffen hier kein Problem haben.
Der geht durch Stahl wie durch Butter. Also du kannst da einen Stahlträger vom Bau mit 20 Zentimeter hinlegen, da kannst du deinen Namen mit reinschreiben.
Ja, Wahnsinn. Dass es sowas gibt?
Ja.
Dass ich so alt werden musste, um zu wissen, dass es sowas gibt? Ich weiß jetzt nicht, was kritischer ist, aber ja, das ist super cool. Und beherrschst du den Umgang mit diesem Wasserschneider?
Den habe ich auch noch nicht gemacht, den Kurs dafür. Aber es ist vom Prinzip her genau das gleiche wie für einen Lasercutter. Du hast quasi eine vektorbasierte Datei. Mhm. Durch die Vektoren ist die Pfadrichtung vorgegeben. Mhm. An der Maschine stellst du selber ein, was für ein Material und welche Materialstärke du schneiden möchtest.
Ja.
Und dann fährt das Ding einfach die Vektoren ab.
Krass. Das ist gut. Ich glaube, das könnte ziemlich genau das, also diese Maschine wird das sein, was wir benötigen für unseren Prototypen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin noch am Überlegen, ob wir eben jetzt das so machen. Du hast ja die Frage gestellt nach der Stärke von dem Material jetzt. Wir haben gesagt 4 mm. Das ist das, was du jetzt gesehen hast. Also jetzt für alle, die kein Video sehen. Ich halte hier den ersten Prototypen in unseres Produkts in der Hand, den wir mit einem 3D-Würsteldrucker hergestellt haben. Und der ist, würde ich mal sagen, so 15 cm lang, hat so 2 ausgewölbte Griffe und der Steg ist wie so eine Leiter und diese Leiter soll dann zum Schluss fürs Stanzen genutzt werden. Und ich überlege, wir überlegen 2 Dinge. Zum einen, ob wir das jetzt nicht so leiterförmig machen und dann mehrere Pellets auf einmal ausstanzen können, sondern ob wir das auf lediglich eine Kammer reduzieren. Und dass man quasi wie so ein Magazin hat und dann stanzt man, indem man eins nach dem anderen rausstanzt und die wandern dann in das Magazin nach oben. Ist jetzt bestimmt nicht ganz einfach sich vorzustellen. Und für diese Variante bräuchten wir unter Umständen lediglich eine Maschine, die uns 2D-mäßig etwas aussägt, was wir zum Schluss so falzen können. Also wo es im Prinzip, wo zum Schluss diese Kammer, dieses Metall, was ausgeschnitten wird, gebogen wird. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Ja, hältst du dein Modell nochmal hoch? Dreh's mal bitte um 90 Grad zu mir. So? Nochmal 90 Grad. Dass er so vor mir sitzt. Genau so. Jetzt hast du natürlich gerade 2 Vertikalen an den Außenseiten und du hast die kurzen Horizontalen, an denen du es gerade festhältst. Jetzt stell dir mal vor, das Teil, wo du gerade Daumen und Zeigefinger dran hast, das wäre um 90 Grad nach oben gebogen.
Ja.
Na, dann hast du nur noch quasi ein Teil, was hochsteht.
Genau.
Und an der untersten Kante, wo quasi dein Halter an deine erste Ausstandshülse anstößt,
ja,
den biegst du jetzt um 90 Grad nach außen.
Ja, ich weiß,
genau. Dann hast du eine durchgehende Gerade. So, jetzt nimmst du ein Edelstahlblech, 30 mal 30, und schneidest dir zunächst erstmal die komplette Grundform aus. Also wie breit ist eure Stanzfläche ungefähr jetzt? 15, 10.
Millimeter, ja.
Die Länge, entschuldige.
Ach, die gesamte Länge meinst du?
Ja.
Ja, 12.
12. Und wenn wir jetzt die Halter platt nach außen wegklappen, dann kommen wir vielleicht so auf 12, 13, 14, 15, 18. So. Das heißt, du bräuchtest erstmal nur Metallplatten, 18 cm lang und 2 cm breit. Da kannst du aus einer 30x30 Platte ja schon mal richtig viele rausschneiden mit einem Lasercutter.
Ja.
Also nicht mit dem Lasercutter, sondern mit einem Wasserstrahlschneider.
Ja.
Das heißt, du malst dir nicht das Modell für eine, sondern malst das Modell einmal und duplizierst das so häufig, bis du eine 30x30 Platte voll hast.
Verstehe, cool, ja.
So, und das machst du noch ein bisschen, du fängst nicht sofort an zu schneiden, sondern du nimmst deine 30x30 Platte und legst sie in eine sogenannte Abkantpresse. Die haben die dort auch. Mit einer Abkantpresse kannst du jeden beliebigen Winkel von nahezu jedem Material biegen.
Okay.
Na, jetzt hast du also deine 2,5 mm dicke Edelstahlplatte. Da biegst du dir erstmal deine äußeren Griffe. Dann ist die ganze Platte also schon so gebogen. Dann gehst du rein und jagst mit dem Wasserstrahlschneider deinen 30-fach duplizierten Schnitt drauf und rauskommen 30 oder 60 fertige Teile.
Geil. Super cool. Da ist alles da, was man braucht.
Ja, pass mal auf, ich muss dir mal was zeigen. Da, sondern hier.
zwischendurch die Frage, diese 30x30 Zentimeter Edelstahlplatten, wo kriegt man sowas denn am besten her? Oder haben die das Material auch vor Ort und man kann es dort kaufen? Oder?
Na, also Edelstahl ist relativ teuer. Mhm. Du kannst es dir in kleineren Platten bei Amazon oder ähnlichen kaufen. Du kannst aber auch beim Makerspace eine Bestellung abgeben. Wenn du sagst, du brauchst 10 Platten mit 60x60er Größe, und willst sie dir nicht nach Hause schicken lassen, auch durch den Stahlhandel, weil es dann sehr teuer wird, sondern dahin liefern lassen, das geht auch. Interessant wird es, wenn du die Platten ab einer gewissen Größe kaufst, direkt im Stahlhandel. Mhm. Also meinetwegen 2x2 Meter. Ne? Die kriegst du bloß nicht transportiert. Und du darfst sie auch nicht ohne weiteres transportieren, weil du wahrscheinlich keine 2x2 Meter Platten irgendwie entsprechend absichern kannst. Mhm. So, die kannst du dir auch im Makerspace direkt bestellen. Die cool. nehmen den kleinen Aufschlag für Lieferung und Lagerung, aber das ist alles noch fair. Mhm. So, und ich bin hier gerade auf der Website von dem Makerspace selber. Mhm. Und damit du eine Maschine bedienen darfst, brauchst du erstmal einen Kurs. Also gehen wir zum Beispiel mal auf Kategorie, suchen uns die Maschine raus. Wir suchen was für Metall.
Was du uns jetzt hier zeigst, ist das schon ein Login, also ein Bereich hinter einem Login oder ist das noch alles
public? Das ist einfach makerspace.de und dann oben auf Kurse. Und die Kurse kannst du dir anzeigen lassen in Kalenderansicht, also wann wieder Kurse frei sind, in der Listenansicht oder nach Kategorien.
Und hier gehen natürlich keine Online-Kurse, weil man muss ja an den Maschinen üben.
Genau, aber wie du siehst, zum Beispiel der nächste Wasserstrahlschneider in Deutsch wäre verfügbar. 27.11. gibt es einen Kurs, aber keine Plätze mehr frei.
Okay.
Aber du kannst immer gucken, wann wieder Plätze frei sind. Du würdest dir also diesen Kurs einmal buchen. Dann darfst du diese Maschine bedienen. Du darfst aber noch nicht ins Makerspace rein. Du brauchst eine Mitgliedschaft. Mhm. So, und zum Thema Mitgliedschaft habe ich überlegt, was macht für mich denn Sinn? Bin ich regelmäßig dort? Bin ich 10, 20 Mal im Monat dort? Oder bin ich immer dann dort, wann ein Projekt ansteht? Mhm. Ja, ich bin immer dann da, wenn ich etwas umsetzen möchte. Und dann nehme ich mir eine 10er-Karte. Die ist 3 Jahre lang gültig. Du kannst also 10 Mal rein. Von morgens bis abends, die kostet dich 300 Euro. Wenn du mal vergleichst, was dich einfach nur ein Werkstattplatz in so einer Do-it-yourself-Werkstatt kostet, da bist du bei 12 Euro die Stunde. Und jetzt bist du da 8 Stunden bist du dort, wärst du in der Do-it-yourself-Werkstatt so bei knapp 100 Euro. Ja, und hier zahlst du 30 Euro für den gesamten Tag. Du arbeitest mit den hochwertigsten Maschinen. Es ist warm drinne.
Ja, ich glaube, es ist einfach
ein ganz anderer Standard. Von daher auch ein super fairer Preis.
Ja. Und wenn ich das gerade richtig sehe, die Jahresmitgliedschaft für 1000 Euro ist ja jetzt auch kein utopischer Preis. Also, wenn man wirklich massiv Dinge produzieren möchte dort, das wäre jetzt dann gleich meine nächste Frage, wo da die Grenzen gesteckt werden. Wenn man richtig massiv Dinge produzieren möchte, ist für 1000 Euro ist ja wirklich fast schon geschenkt, weil ich habe auch schon mit einem Unternehmen gesprochen, was Prototypen für einen im Auftrag herstellt und die fangen mit einem kaum an, ernsthaft zu reden, wenn man sagt, man hat ein Budget von, was weiß ich, 1000, 2000 Euro. Das ist völlig uninteressant für kommerzielle Anbieter und genau, gibt es da irgendwelche Restriktionen in der Form und Weise, wie häufig man dort produziert?
Also du kannst jeden Tag hin. Die Maschinen musst du vorher online buchen. Wenn sie gerade belegt sind, hast du keinen Anspruch drauf. Und du kannst sie auch nicht beliebig lange buchen. Dass also so ein Fair-Share-Prinzip sich ergibt. Beim Wasserstrahlschneider weiß ich es nicht exakt. Ich gehe davon aus, dass du ihn für 1 bis 2 Stunden pro Tag dir buchen kannst. So. Beim Wasserstrahlschneider kommen aber noch Verbrauchskosten hinzu. Da wird so ein spezieller Sand wird benötigt, damit der schneidet. Und da zahlst du dann pro Minute nochmal X. Ja, also wenn du ein Schweißgerät nutzt, da brauchst du Gase, für die Gase zahlst du nichts. Mhm. Wenn du mit der Fräse arbeitest, dann kriegst du die Fräsköpfe so. Und wenn dir mal ein Fräskopf auseinanderfliegt, dann brauchst du auch nichts bezahlen.
Okay.
Also die Materialkosten sind weitestgehend mit drin, es sei denn, die liegen exorbitant hoch. Mhm. Und dann musst du dich irgendwie dran beteiligen.
Okay.
So, und vom Aufbau von dem ganzen Makerspace, das ist quasi ein Grundriss von der gesamten Werkstatt.
Ja. Mhm.
Unten links kommst du rein, ist so ein Reception Desk. Da meldest du dich an, deine Karte wird freigeschaltet, dass du alle Türen passieren kannst. Solltest du irgendwas an Material vergessen haben, kannst du dort Kleinstmengen auch ohne Vorbestellung direkt kaufen. Mhm. Alles unterhalb der roten Linie ist ein Bereich für Plastik, Textil und Elektronik.
Okay.
Warum ist es wichtig? Es gibt zwei unterschiedliche Mitgliedschaften. Die eine Mitgliedschaft umfasst die gesamte Werkstatt, oberer und unterer Bereich. Eine etwas günstigere Mitgliedschaft beinhaltet nur den Bereich unterhalb der roten Linie.
Also alles außer Metall.
Genau. Gilt aber nicht für die 10er-Karte. Die 10er-Karte ist immer für alles. Mhm. Na, und jetzt, wenn du dir anschaust, was haben die? 3D-Drucker, Lasercutter. Und da steht nicht einer, dann stehen da halt 8 Stück. Mhm. Die haben Plotter, die haben Transferpressen, die haben professionelle Nähmaschinen, die haben computergesteuerte Stickmaschinen, 3D-Scanner, CAD-Arbeitsplätze, also dass du auch mit entsprechender CAD-Software dort arbeiten kannst, wenn du nicht selber zu Hause an deinem PC mit dieser Freeware arbeiten möchtest, haben die da auch alle namhaften Softwareprodukte lizenziert, die du dort nutzen kannst. Mhm. Im oberen Bereich hast du dann alles, was mit Metall zu tun hat. Also Schleifmaschinen, Sandstrahler, Abkantpressen, Fräsmaschinen, die CNC-Fräse, die unterschiedliche Schweißgeräte, ob Micmac, ob Wick, ob Acetylen, also die haben wirklich alles da. Und da ist er, dein Wasserstrahlschneider.
Ja, meiner.
Und wenn du dir das Teil mal anschaust, ja, so schaut er aus.
Okay. Also für alle, die es jetzt natürlich nicht sehen können, wir sehen hier ein relativ großes kubisches Objekt, wo so ein Mann sich rüberbeugt und das sieht so aus, als wäre da irgendwie eine Fläche, also die Oberfläche, und von oben ragt so ein Arm rauf und dieser Arm scheint eben diesen Schnittstrahl zu erzeugen. Ist das so? Von oben kommt dieser Schneider wie so ein Arm?
Genau, es kommt einfach ein bisschen Wasser, plätschelt von oben auf das Objekt runter, was du schneiden möchtest.
Und dann hüllt der stete Tropfen den Stein.
Ich weiß nicht, mit wie viel Bar Wasserdruck der arbeitet. Also es ist ein Gemisch aus Sand und Wasser, was quasi auf dein Objekt geschossen wird.
Ja.
Und der ist so stark, dass du dort Stahlbeton, du kannst damit alles schneiden.
Und wenn ich mir diesen Kubus ansehe, vor dem dieser Mann sich auffällt, dann sieht es so aus, als ob man da ja riesige Objekte reinpacken könnte. Also das ist nicht so, eben, dass man da sich reduzieren muss auf eine Größe von einem Ziegelstein oder so, sondern da kann man richtig massiv große Teile schneiden.
Also ich würde sagen, dein Werkstück kann so eine Größe haben von 6 Quadratmetern.
Ja, Wahnsinn. Und daneben steht so ein Computer und die Vorgangsweise wird dann wahrscheinlich so sein, dass man auf dem USB-Stick, so stelle ich mir das jetzt vor, habe ich die Datei drauf und dann
lädst du sie drauf, genau, gibst noch Parameter zu deinem Material an und drückst nur noch auf Start. Drucken. So wie du es von deinem Drucker kennst, nur dass du halt nicht Tinte auf Papier bringst, sondern dass du mit einem Sand-Wasser gemischt in Edelstahl schneidest.
Wenn ich jetzt davor stehe und ich habe diesen tollen Kurs gemacht, aber man kennt das ja nur zu häufig, bleibt man dann irgendwo beim Hacken an einer Stelle stecken. Sind da Leute unterwegs, die man einfach ansprechen kann? Oder ist die Community, die dort ist, so hilfsbereit, dass man jederzeit einfach ein Mitglied fragt? Oder hast du da schon eine Erfahrung, wie man...
Ja, also beides. Einerseits kannst du auch andere Leute fragen, die dort an den Maschinen arbeiten. Ich hatte mal Probleme mit der Fräse und es stand jemand anderes gerade an der CNC-Maschine. Hm. Das heißt, der hatte mehr Know-how als ich. Wenn du jetzt aber ein Wasserstrahlschneider bist, da bist du dann alleine. Und dass da viele rumlaufen, die dann damit Know-how haben, das ist eher gering, die Wahrscheinlichkeit. Aber es laufen in der gesamten Werkstatt immer 2 bis 3 Crewmitglieder rum. Die erkennst du halt an schwarzen Shirts, wo dann Crew draufsteht. Und die helfen dir immer weiter.
Okay.
Also cool. Ich bin sowas von begeistert von dieser Idee Makerspace. Das ist für mich, für Hobbybastler, die Richtung Profibereich wollen, das Beste, was es gibt.
Mhm. Ja, es macht mich echt zuversichtlich, was ich da so, was du uns jetzt gezeigt und gesagt hast. Ich glaube, dass das genau der Weg sein wird, wie wir unseren Prototypen erstellen. Dass wir es eben nicht durch ein Unternehmen machen lassen, wo man erstmal sehr viel Geld investieren muss, damit es für beide Seiten funktioniert. Und ich glaube, das ist der Weg, Simon, oder wie wir an unseren Laser an unser Objekt rankommen.
Was ich mich gefragt habe, der ganze Makerspace ist jetzt aber als Do-it-yourself ausgelegt. Es gibt jetzt nicht kleine Gruppen oder Angebote, wo du mit einer Idee oder einer ersten Handzeichnung auf die zugehst und sagst, könnt ihr mir das drucken? Weil vielleicht, unter Umständen habe ich überhaupt kein Interesse, die Bedienung von den Maschinen zu erlernen, sondern will nur mein Ding haben.
Mhm. Geht auch. Genau die gleiche Idee hatte ich auch schon. Ich weiß nicht, ob ihr Nuki kennt, das elektronische Türschloss.
Ja, habe ich schon. Ja,
genau. Dabei sieht es so aus, dass du auf deinen Schließzylinder einen Adapter stecken musst. Dann wird der Motor auf diesen Adapter draufgesetzt, damit dein Türschloss über den Motor, über ein IoT-System schließen kann. Die Herausforderung, die ich hatte, der Adapter, der beiliegt im Lieferumfang, ist aus gepresstem Kunststoff. Mhm. Also nach ungefähr 300-400 Schließvorgängen ist das Ding gebrochen. Mhm. Ich habe das Ding wieder ausgemessen, nachgezeichnet, in 3D gedruckt und hatte da auch wieder die Herausforderung, 3D-Druck ist nicht stabil genug, nach 10 Schließvorgängen ist das Ganze gebrochen. Also habe ich meine Cut-Datei an die Jungs vom Makerspace geschickt und habe gesagt, könnt ihr mir das als Auftragsfertigung auf der CNC-Maschine machen? Mhm. Weil ich darf diese noch nicht bedienen. Ja, das machen die auch. Die rechnen nach dem Stundensatz ab. Das wollten die haben, irgendwie 150 Euro.
Mhm. Cool. Super. Ja, ist natürlich eine reizvolle Vorstellung, weil dann, also wir verfolgen den Ansatz, dass wir dieses Unternehmen im Lean-Startup-Verfahren entwickeln wollen. Und da sind alle zusätzlichen Hürden und Hindernisse, die die Dinge verlangsamen und verkomplizieren, eigentlich No-Gos. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dass wir ohne uns selbst das Know-how, um diese Fräsen und Schneider anzuschaffen, an diese Prototypen rankämen, dann wäre das sicherlich die...
Ja, das ist eine Überlegung wert. Das ist halt dann die Frage, wenn man auch... Wie viel Zeit müssen wir investieren, um dann selber das Know-how zu haben, um einen wirklich professionellen Prototypen auch mit dem Maschinenpark erstellen zu können oder auch die Übersicht haben, was vielleicht da möglich ist. Und dann im weiteren Schritt ist es oder wird es dann nicht vielleicht auch sinnvoller, wenn man die den Produktionsweg kennt, dass man sich das dann selber aneignet und sagt, ey, im Monat produzieren wir einfach 200 Stück und dann gehen wir einen Tag rein und haben unsere 3 Platten vorbestellt und dann drucken wir halt eine Charge aus selber.
Ja, also ruf die Jungs einfach mal an. Auf der Website www.maker-space.de findest du die Kontaktdaten. Die sind, wie gesagt, bei der TU München in Garching angesiedelt. Und die gesamte Organisation dahinter nennt sich Unternehmertum. So. Mhm. Die helfen dir nicht nur dabei zu basteln, in Anführungsstrichen, sondern die helfen dir auch dabei, von der Idee über die Gründung eines Unternehmens, über die Vermarktung bis hin zur Serienreife.
Mhm. Und dabei muss man nicht zwangsläufig Student der TUM sein, also der Technischen Universität München.
Nein,
oder Alumni oder sowas zumindest.
Nein, okay. Nicht. So, die haben dann im Foyer auch einige Projekte ausgestellt, die im Makerspace begonnen haben, die mittlerweile Serienreife haben und von denen wirst du einige kennen, wenn du da vorne stehst und siehst, ah, so hat das Projekt also angefangen.
Mhm. Okay.
Na, also ruf die an und sag, hey, ihr habt eine Idee, ihr habt einen Prototypen, es geht jetzt darum, den Prototypen zu verbessern, weiterzuentwickeln, macht mit den Jungs mal einen Videocall, erklärt denen, was ihr wollt, was ihr braucht und ob die da Lust haben, mit euch zusammenzuarbeiten.
Mhm. Cool.
Und die haben jetzt ja auch noch offen. Also gut ist Corona und so, aber also ist jetzt noch nicht.
Genau, also momentan haben sie eingeschränkte Öffnungszeiten.
Ja, und mit Maske dann wahrscheinlich oder so ein bisschen da.
Genau, also Maschinen müssen gebucht werden, du darfst nicht ohne Anmeldung kommen, Rundtouren, Führungen, sowas alles gibt's halt nicht mehr.
Mhm.
Aber die sind alle super nett, hilfsbereit, ruf sie an, schreib denen eine E-Mail, ich würde immer anrufen, persönlicher Kontakt ist immer besser.
Ja.
Erzählst du der Dame einfach, die sich wahrscheinlich an der Reception meldet, was für eine grobe Idee ihr habt und was ihr braucht. Und die, für die wird das nichts Neues sein, also das gesamte Prozedere. Die wird euch mit den richtigen Leuten da zusammenbringen. Also es ist wirklich eine Prototypenschmiede bis hin zum Serienprodukt.
Mhm. Perfekt.
Super. Schauen wir uns an.
Gut, du brauchst ja noch ein bisschen Zeit, bis du anfängst, dir deinen Wasserstrahlschneider-Lehrgang zu klicken. Sonst könntest du noch den Anruf sparen bei der Rezeption, dann würdest du es einfach du für uns fertigen.
Klickt euch mal durch auf der Seite vom Makerspace. Ich meine, die haben jetzt auch kürzlich noch mal mit irgendeinem deutschen Fernsehsender in Kooperation eine kurze Reportage, so 20 Minuten oder so gedreht, wo die noch alles vorstellen, was die machen. Die können dir auch helfen, wenn es um Fördergelder geht, ne? Mhm. Also die sind Teil von so einer EU-geförderten Initiative, FabLabNet nennt sich die. Also da kennen die sich halt auch aus, wenn es um Unternehmensgründung, Start-up, staatliche Fördergelder und ähnliches geht.
Mhm. Wenn jetzt die Leute, die hier immer noch zuhören, der Meinung sind, dass sie einen Steckerlfischhalter für den Grill brauchen, warum hast du dieses Teil nicht in den Markt gebracht? Oder ist das so speziell? Hast du so einen speziellen Grill, der so eine spezielle Halterung benötigen würde? Oder
Ich glaube, die Produktionskosten sind zu hoch, um das Ding in Serie in großer Stückzahl zu verkaufen. Würdest du für so einen Steckerlfischhalter 100, 150 Euro bezahlen?
Ja, Premium-Steckerlfisch.
Ja, schwierig. Ja. Schwierig.
Die meisten Leute geben 25 Euro für ihren Grill aus.
Ja. Ja, stimmt. Aber auch dafür bekommt man natürlich mit der Beschäftigung oder mit dem Auseinandersetzen im Makerspace bekommt man ein Gefühl dafür. Man bekommt ein Gefühl für die Kosten des Materials, für die Maschinenstunden, die man benötigt, um diese für die Herstellung. Weil, das ist natürlich ein ganz relevanter Aspekt. Bringt nichts, wenn die Idee an sich gut ist, wenn das Produkt toll wäre, aber der Preis, der Marktpreis immer niedriger sein würde als allein die Entstehungs- und ja, Fertigungskosten.
Genau. Mhm. Das Schöne ist, da hast du halt echt super viele iterative Schritte. Das heißt, du fängst halt an, deinen Prototyp zu bauen. Dann hast du irgendwann eine Idee, wie du ihn wirklich serienreif produzieren könntest. Mhm. Aber dann passt der Produktionspreis nicht. Mhm. Dann fängst du an, fein zu tunen, dass du den Produktionspreis runterkriegst.
Ja. Cool.
Na, die nächste Möglichkeit wäre auch zu überlegen, brauchst du es so millimetergenau, dass du es mit einem Wasserstrahlschneider schneidest, deine Stanze? Mhm. Oder arbeitest du eventuell mit einer Metallstanzmaschine? Dass du deine Quadrate oder die Rechtecke, die du in deinem Siebträger, was das da ist, hast, dass du die schneidest oder dass du sie vielleicht ausstanzt. Eine Stanze ist viel billiger, aber du hast natürlich Ausfransungen leichter. Brauchst du es so genau?
Mhm. Eine solche Stanze findet man natürlich auch im Makerspace.
Ich kann es jetzt nicht 100% bejahen, aber so wie ich das Makerspace kenne, würde ich sagen, das gibt's bestimmt dort.
Mm-hmm. Okay, cool.
Super.
Also, ich für meinen Teil bin gesättigt. Ich glaube, die nächsten Aufgaben lassen sich da gut ableiten draus.
Ja, da schauen wir mal hin zu denen.
Ja, ja, ja.
Auf jeden Fall vielen Dank für die anschauliche Erfahrung und ja, Erfahrungsberichte. Vielleicht sehen wir uns ja mal beim Produzieren dort draußen. Da auf jeden Fall halten wir dich auf dem Laufenden. Und ja.
Und wenn euer erster Serienlauf fertig ist, freue ich mich über das erste handsignierte Modell.
Ja. Kriegst du natürlich.
Kommt.
Wir werden an dich denken. Ja, super. Ja, vielen Dank dann, Markus. Das war wirklich toll. Ich finde es echt spannend, womit sich Menschen einfach so beschäftigen, ohne fachlich aus dem Bereich zu kommen. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Abend und bis bald, Markus.
Mach's gut. Viel Erfolg euch.
Okay,
danke.
Merci.
Ciao.
Ciao.